Ja, lieben Geschwister, wir wollen miteinander wieder den ersten Thessalonicher Brief aufschlagen. Erster Thessalonicher Brief lese ich uns vor von Vers 4 bis Vers 10 aus dem ersten Kapitel, die Verse 4 bis Vers 10. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir können das Fenster jetzt wieder schließen und danach bete ich noch mit uns gemeinsam. Lieber Herr, wir sind froh, dass du in unserer Mitte bist. Und doch müssen wir das immer erst auch feststellen und bemerken, mach du dich, Herr, bemerkbar bei allen, die heute Morgen hier zusammengekommen sind und lenke du alle unsere Herzen zu dir hin. Gib uns, Herr, Ruhe, dass wir in Ruhe auf dein Wort hören können. Gib uns, Herr, bereite Herzen, offene Ohren, und die Fähigkeit, dass wir uns konzentrieren und nachdenken können und wir recht hinhören können auf dein Wort. Aber auch mich leite du an, Herr, dass ich recht reden kann. Wir danken dir, dass wir dir in allem vertrauen dürfen. O Herr aller Herren und König aller Könige, du bist der, der seine Gemeinde baut und nun dürfen wir auf dich blicken und wir wollen dir dafür ganz herzlich danken. Amen.
Amen.
Wir haben ja das letzte Mal uns das Gebet von dem Paulus betrachtet und wollen heute fortfahren und uns den Bericht des Paulus von Vers 4, wie ich ihn uns vorgelesen habe, bis Vers 10 auch anzusehen. Es ist ein ganz außergewöhnlicher Bericht. Es ist ein Gericht, bei jeder einzelnen Zeile merkt man, dass hier Dinge geschehen sind, die nur von Gott her erklärbar sind, die gewaltig waren, die Gottes Kraft und Gottes Gegenwart, Gottes Heiliger Geist auch hier nennen. Und so sind sie im Grunde ein Zeugnis für das außergewöhnliche Wirken, welches die Menschen in Thessalonich erleben durfte. Und ganz besonders die, die nun auch in dieser Zeit den Herrn Jesus Christus haben kennenlernen dürfen und auch errettet worden sind. Für sie war das eine ganz besondere Zeit. Und jetzt kann ich mir aber ganz gut vorstellen, dass nach einigen Monaten, die nun auch verstrichen sind, wir wissen nicht genau, sind es 6 oder 12 oder 18 Monate, die verstrichen sind, seitdem nun auch der Paulus diesen Ort hat verlassen müssen, weil er verfolgt wurde. Seit dieser Zeit ist es durchaus denkbar, dass manche Erinnerung, die da war, fast vergilbt war. Jetzt werden die letzten Wahlplakate heruntergenommen von der Wahl letzten Sonntag. So kann es manchmal sein, dass man so auf ein Plakat blickt und man sieht die Figur, die da drauf abgebildet ist, aber es ist schon langsam am Vergilben. Und man weiß schon vielleicht gar nicht mehr arg viel über die Bedeutung, was da also auch auf dem Plakat abgebildet ist. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es den Christen in Thessalonich zum Teil eben auch so ergangen ist. Und ich weiß, dass es uns so ergeht. Also deswegen kann ich das ganz gut auch miteinander vergleichen. Wenn jetzt so der Christ, der nun in der Gemeinde diesen Brief vorgelesen bekommen hat, wenn er nun also da gehört hat, zugehört hat und dann auch in Erinnerung so an diese vergangenen Tage zurückgeführt wurde, dann ist es durchaus denkbar, dass er sich diese Frage selbst stellt, habe ich das wirklich erlebt? Habe ich wirklich also solche Sachen, die da auch erzählt sind? Unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. War das wirklich so gewesen? Kennt ihr diese Frage, die wir uns manchmal vielleicht selber stellen? Wir blicken zurück, wir schauen auf unser Leben und es scheint manches Mal fast so, als wäre es verblasst, dieser Augenblick, wo Gott ganz gewaltig in unser eigenes Leben hineingesprochen hat. Und seitdem sind so viele, viele Dinge geschehen, wie auch in Thessalonich, Dinge auch, die eben mit Not und Bedrängnis zu tun haben, dass es alles fast schon ganz weit weg erscheint. Der Eindruck ist ein verblasster Eindruck. Wenn ich jetzt durch die Reihe oder der Herr durch die Reihe gehen würde und er würde jedem Einzelnen persönlich die Frage stellen, was ist dein Eindruck von mir? Ist es ein frischer Eindruck? Ist es ein lebendiger Eindruck? Ist es so, dass du ihn jetzt im Augenblick noch in deinem Herzen trägst, dieses gewaltige Werk, was ich an dir vollbracht habe? Oder geht es dir vielleicht so, dass die Dinge, die du gerade erlebst, ein viel, viel größerer Eindruck auch auf dich machen, was auch immer es ist? Das passiert uns ganz oft. Das Leben hat so eine große Wucht und eine Dynamik. Der Tag, jeder Einzelne in der vergangenen Woche hat irgendetwas mit sich gebracht. Und wir haben uns in den Tagen, die wir durchschritten haben, mit den Angelegenheiten beschäftigen müssen. Es war gar nicht anders möglich. Wir mussten uns dem Leben stellen. Wir mussten eben auch da, wo wir hingestellt worden sind, unsere Aufgabe erfüllen. Und jetzt ist die Woche vorbei und vielleicht sind wir völlig leer. Vielleicht geht es uns so, dass wir sagen, ja, was ist jetzt eigentlich das Besondere? Das kann bis dahin gehen, dass der Einzelne seine eigene Errettung in Frage stellt, dass er wirklich Zweifel bekommt. Und das ist der Grund, dass der Paulus auch diesen Bericht verfasst hat, dass er sie noch einmal auch zur Seite nehmen wollte, die jetzt so geplagt waren, und sie erinnern wollte daran, was der Herr alles an ihnen getan hat und vollbracht hat. Und in der Psalm ist das wunderschön auch erklärt und beschrieben, dass wir das wirklich genau so auch machen sollen und uns daran erinnern sollen. Einmal hat der David einen wunderschönen Psalm, der 40. in unserem Psalmenbuch auch aufgeschrieben. Und da erinnert er sich zurück an Gottes Werk. So wie der Paulus diesen Bericht verfasst hat, so tut es da auch der David, dass er sich zurückerinnert an Gottes mächtiges Werk in seinem eigenen Herzen und in seinem eigenen Leben. Da heißt es im Psalm 40, ich lese es uns mal vor, ein Psalm Davids, dem Vorsänger. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest. Das sind so Erinnerungen, die der David nun auch hat und die er sich hier vergegenwärtigt, wo er sagt, also so war es in meinem eigenen Leben. Ich war in einer großen Not gewesen. Und es ist ganz schwierig gewesen, meine Füße, die waren wieder im Schlamm gesteckt. Ich war in der Grube des Verderbens. Und dann kam er und stellte meine Füße auf den Fels. Er machte meine Schritte fest. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Und es ruft er sich in Erinnerung. Da denkt er daran. Er möchte nicht dieses Werk vergessen, wie es der Herr an ihm getan hat. Und so soll es auch für uns sein. Und das bedarf einer gewissen Erinnerungsarbeit, die notwendig ist. Und der Bericht des Paulus hier, den wir gelesen haben, ist ein Bericht, der uns erinnern soll. Nun, erinnerst du dich an deine Geschichte, die der Herr mit dir auch hatte? Erinnerst du dich daran, wie er ganz gewaltig eingegriffen hat, wie er dein Leben verändert hat, wie er dich auf eine ganz neue Bahn gebracht hat, wie er dir ein neues Lied auch in dein Herz hineingelegt hat? Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. In der Psalme heißt es auch einmal im 77. Psalm und im 13. Vers, da in diesem 77. Psalm in folgender Weise, ich lese ihn uns mal vor, da heißt es, ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine große Taten. Ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Gerade wann oder gerade wenn es eben so ist, dass der Alltag uns auffrisst, dass das Leben schwer ist, gerade da ist es absolut hilfreich für uns, ein ganz großes Segen, wenn wir uns hinsetzen und uns auch Zeit nehmen, das Werk, welches der Herr ganz allgemein getan hat und was er besonders auch in unserem Leben getan hat, noch einmal uns in Erinnerung zu rufen. Denn sonst kann es ganz leicht sein, dass wir auch sagen, wie jetzt bei der Wahlplakate, ja, da hängt irgendwo ein Bild, das ist schon ganz vergilbt, ich weiß schon gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist. So kann es uns manchmal auch so gehen. Also, es ist irgendwo mal in meinem eigenen Leben etwas passiert. Und der Herr hat irgendwie ein Werk getan. Aber ich habe es eigentlich gar nicht mehr so richtig so in meinem Herzen drin. Und es macht mir auch gar keinen besonderen Eindruck mehr. Und was mir im Augenblick viel mehr einen Eindruck macht, ist ja nicht das ganze Kämpfen und Ringen, die Probleme, die ich habe, die Frage, die ich mir dauernd stelle, wie soll ich das Leben leben, wie soll ich meine ganzen Ängste auch mit ihnen umgehen, wie soll ich denn mit den ganzen vielen Aufgaben, die ich habe, auch zurechtkommen. Das ist genau das, was wirklich auch manches Mal uns dann fast die Luft nimmt, wo wir gar nicht mehr rauskommen, wo wir gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt an irgendetwas anderes zu denken. Und deswegen ist der Bericht des Paulus uns so heute Morgen ein Hinweis: Erinnere dich an das Werk, welches der Herr auch getan hat. Das hat einen Grund auch darin, dass wir ja wie die Christen in Thessalonich auch ein Zeugnis sein sollen. Im Psalm 145, wenn man da weiter aufschlage, steht es einmal in Vers 4, Psalm 145, groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Vers 3, dann Vers 4, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Das kann man immer nur tun, wenn man sie selber auch im Herzen empfindet. Das heißt also, wenn ich an sie denke, wenn ich in meinem Herzen sie vor Augen mir stelle und sie für mich auch einen Eindruck mache. Was mich nicht bewegt, warum sollte das andere bewegen? Wenn ich sage, also das ist ja eigentlich eine ganz langweilige, fade Geschichte, meine Geschichte als Christ, warum sollte ich dann überhaupt Lust und Freude haben, anderen ein Zeugnis zu sein? Aber wenn ich von dem, was Jesus Christus in meinem Leben getan hat, im ganzen Herzen auch immer noch ganz arg mich freuen kann und bewegt bin davon und dankbar bin dafür, dann ist es so, dass ich gerne auch andere daran teilhaben lasse. Und dass ich dann auch gerne rühme und sage, das hat der Herr an mir getan. Das hat er in meinem Herzen bewegt. Ich war ein Sünder. Ich war verloren. Aber er hat mich verändert. Also dahin möchte der Herr auch unsere Herzen führen. Egal, was im Augenblick in deinem eigenen Herzen drinne ist. Dieser außergewöhnliche Bericht, den wir hier gelesen haben, 1. Thessalonicher 1, die Verse 4 bis 10, soll uns das auch in Erinnerung bringen. Aber es ist nicht nur ein außergewöhnlicher Bericht, sondern es ist auch ein ermutigender Bericht für die Christen in Thessalonich. Wenn ich es nochmal euch vorlesen darf, was in Vers 4 in unserem Text steht, da sagt der Paulus Folgendes: Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Ich werde zwei Dinge genannt. Zwei Dinge, die der Paulus möchte, dass sie von den Geschwistern in Thessalonich gehört werden und auch aufgenommen werden. Ihr seid von Gott geliebt und ihr seid von Gott auserwählt. Und beides kann also auf mein eigenes Herz einen ganz großen Eindruck machen und mich wunderbar trösten. Es kann ein Trost sein, dass eben der Herr an mich gedacht hat, wo ich noch gar nicht auch existierte. Und Himmel und Erde auch noch gar nicht existierte. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, heißt es im Epheserbrief. Das kann für mich ein großer Trost sein. Er hat an mich gedacht, ganz viele, viele Jahre früher, als ich noch gar nicht existierte, hat er mich schon auch auf seinem Herzen getragen. Auserwählt. Und wir sagen manches Mal, wir würden uns nie auserwählen, wenn wir auf uns blicken und wenn wir dann auch wahrnehmen, was für Fehler wir haben und wie viel wir auch noch gar nicht gut können. Dann ist es so, dass wir manches Mal sagen, also wie ist es nur möglich, dass der Herr mich überhaupt auserwählt hat? Und doch steht es genauso in der Bibel und jedes Kind Gottes darf sich darüber freuen. Der Herr hat mich auserwählt. Und er hat mich dadurch, dass er mich auserwählt hat, zu etwas gemacht, was in seinen Augen auch kostbar ist. Nicht weil ich jetzt was ganz Besonderes bin, aber weil er es genauso auch tun wollte und machen wollte. Und das darf einen ermutigen. Ich bin auserwählt. Manches Mal spricht die Sprache der Welt, die wir jeden Tag auch hören, nicht so und erklärt uns, du bist was Besonderes, sondern es kann dann sein, dass wir eher den Eindruck haben, wir sind die allerletzte Menschen. Mit uns wird umgegangen in einer ganz schrecklichen Art und Weise. Man sieht gar nicht auf uns, man denkt gar nicht an uns und man beachtet uns gar nicht. So kann es uns manchmal ergehen. Und jetzt heißt es hier, ihr seid auserwählt. Das ist Freude, das ist Trost, das ist Ermutigung. Und ihr seid von Gott geliebt. Wenn also ich von meiner Seite aus da ein ganz großes Manko habe und jetzt vielleicht auf die vergangenen 7 Tage, wenn ich zurückblicke, sage, wer hat mich denn schon geliebt und wer hat mich überhaupt wahrgenommen und wer hat mich umarmt oder wer hat mich auch so richtig in sein Herz geschlossen. Ne? Manchmal kann man dann vielleicht fast verzweifeln und dann sagt man, ja, da war eigentlich gar nicht viel. Aber die Liebe, die der Herr zu seinen Kindern hat, ist allemal für immer auch für sie eine große Ermutigung. Eine Liebe, die nicht davon abhängig ist, ob ich jetzt funktioniere, ob ich alles gut und richtig mache. Der Herr lässt mich auch weiter sein Kind sein, wenn ich mal versage, wenn ich mal Fehler mache, wenn ich mal sündige, wenn ich mal ganz schrecklich mich verhalte. Deswegen hört auch seine Liebe zu mir nicht auf. Ich möchte auch hier euch 2 Verse vorlesen und die sind auch aus dem Alten Testament, wo diese Liebe des Herrn in einer wunderbaren Weise erklärt wird. Und der erste Vers ist in Jeremia Kapitel 31 und zwar die Verse 3 und 4. Da heißt es, von ferne her ist mir der Herr erschienen, Jeremia 31, 3 und 4, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichem Reigen. Was ist das für eine Ermutigung? Der Herr liebt mich, der Herr baut mich auf und der Herr schenkt mir Freude. Ich will dich wieder aufbauen. Egal, was auch dein Eindruck gerade in deinem eigenen Leben ist, wenn du sagst, ich bin eigentlich wie ein Wrack, so komme ich mir vor, völlig, ja, eigentlich zerstört und niedergeschlagen und eigentlich alles ist durcheinander geraten. Da ist jemand, der dir sagen will, ich will dich wieder aufbauen. Also, alles, was ich von meiner Seite gerade auch erlebe, und die Thessalonicher haben da auch ganz viel leider erleben müssen, das war etwas, wo sie ganz arg in Not gewesen sind. Das kann einen dann manchmal ganz, ganz arg dahin bringen, dass man sagt, es geht alles der Berg runter. Es wird alles schwieriger. Es wird alles problematischer. Und im 1. Thessalonicher sagt der Paulus das auch, die Not der Thessalonicher liegt ihm auf dem Herzen. 1. Thessalonicher 3, da lesen wir, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Also das ist etwas, was ganz einfach und leicht passieren kann, wenn man angefochten ist, dass man wankt, dass man nicht mehr stabil ist, dass man hin und her geworfen ist. Und wenn dann der Herr uns ganz neu ist, aufs Herz legt, ich liebe dich, ich habe dich auserwählt, ich will dich wieder aufbauen, dann habe ich etwas, woran ich mich festhalten kann. Ein Wort Gottes, was mich stärkt, dem ich vertrauen darf. Ich will dich wieder aufbauen. Ich will dich wieder fröhlich machen. Wir können es ja nicht von uns aus, aber der Herr in seiner Liebe sagt es uns zu. Und das Zweite, was auch im Alten Testament steht, ein Vers, Jesaja 49, da haben wir auch so einen Ausdruck der Liebe des Herrn zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Und das möchte ich uns gerne auch vorlesen. Jesaja 49, die Verse 14 bis 16, da heißt es, Zion sprach, da könnt ihr euch jetzt gerne selber einsetzen, wenn ihr wollt. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen. Ganz oft ist das genau, was wir empfinden. Nicht, dass wir theologisch davon überzeugt sind, von unserer Lehre, dass der Herr sein Kind verlassen würde oder wir verloren gehen könnten, aber unsere Gefühle, unsere Empfindungen sind manchmal genau solche. Der Herr hat mich verlassen. Das ist also, was der Jesaja hier erklärt. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Und nun antwortet Gott in gewisser Weise und sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Das ist eigentlich schon etwas ganz Unwahrscheinliches, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen wollte. Ich will dich nicht vergessen, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Die Thessalonicher, die als junge Gemeinde auf einem Weg der Nachfolge waren, haben ganz viel auch Auseinandersetzungen führen müssen mit Menschen in der Welt, die ihnen feindlich gesonnen waren. Und jetzt war das auch etwas, was ihnen sicherlich zuweilen ganz arg schwer gefallen ist. Und der eine oder andere, der hat vielleicht genau das gedacht, der Herr hat mich verlassen. Aber der Herr verlässt uns nicht. Er möchte uns nicht vergessen, ich will dich nicht vergessen, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind allezeit von mir. Er hat sein Blut für uns vergossen und er wird auch uns aus diesem Grund nie vergessen, weil er sein Leben für uns gelassen hat. Ich will dich nicht vergessen. Nun, das möchte angewandt werden. Diese Dinge sind Dinge, die wir anwenden müssen. Also wir empfinden ja genau diese Nöte, wie auch in Thessalonich wahrscheinlich mancher Christ, der Herr hat mich verlassen und jetzt gilt es, das anzuwenden. Nein, der Herr hat mich nicht verlassen. Der Herr wird mich nicht vergessen. Er hat sein Leben für mich hingegeben und mein ganzes Leben ist alle Zeit vor ihm. Das ist eine wunderschöne Vorstellung, wenn wir das uns auch überlegen. Deine Mauern sind alle Zeit von mir. Da, wo du wohnst, da, wo du lebst, in dem Zimmer, in dem Haus, in der Wohnung, das ist alle Zeit vor dem Herrn. Da, wo du arbeitest, wo du den Tag verbringst. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Und manchmal ist gerade das etwas, was wir ganz arg auch bezweifeln können. Wenn der Herr mit mir wäre, dann müsste doch alles das ganz anders aussehen. Der Herr hat mich verlassen. Nein, der Herr verlässt seine Kinder nicht und er vergisst sie auch nicht. Er kümmert sich ganz liebevoll um sie. Also dieser Bericht des Paulus ist ein ermutigender Bericht. Ihr seid von Gott geliebt und ihr seid von Gott auserwählt. Aber es ist nicht nur ein ermutigender Bericht, sondern es ist auch ein erklärender Bericht. So, jetzt kriegen die Christen in Thessalonich, das ist auch Ermutigung in gewisser Weise für sie gewesen, eine Erklärung dessen, was auch geschehen ist und was auch in ihrem Leben passiert ist. Also, ich lese es euch mal vor. Da heißt es in Vers 6 und Vers 7, die Erklärung, die sie nun hier erhalten. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das ist etwas, was der Paulus ihnen erklärt. Und damit sagt er, ihr habt also durch Gottes Hilfe wahrgenommen, dass das, was der Paulus euch auch verkündigt hat, das Evangelium, dass es Gottes Wort ist und ihr habt es aufgenommen unter viel Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes. Und ihr habt dann also etwas getan, was man genau mit dem Wort Nachahmer beschreiben kann. Jemand tut etwas vor und ich tue es jetzt Nachahmer. Das ist etwas, was bei Kindergottes ganz normalerweise der Fall ist. Und der Paulus erklärt es ihnen hier. Sie hätte das vielleicht gar nicht so auch beschreiben können. Aber das ist etwas, was im Leben der Kinder Gottes von Anfang an auch durch Gottes Geist in sie hineingelegt ist, dass sie den Wunsch habe, zuallererst mal dem zu folgen, der sie errettet hat und ihn nachzuahmen, aber auch dann in gewisser Weise, sagt der Paulus ja hier, ihr seid unsere Nachahmer geworden. Ist es bei uns nicht auch so gewesen, als wir den Herrn Jesus Christus kennenlernen konnten? Dann haben wir ganz besonders auch die Menschen, mit denen wir uns da zum allerersten Mal getroffen haben und die uns da nahe waren, mit ihnen haben wir auch Gemeinschaft gehabt. Wir haben auf sie geschaut. Sie waren in gewisser Weise für uns Vorbilder. Wir haben geguckt, was machen die eigentlich? Die haben Bibel und lesen darin. Und dann fängt man selber auch an, in der Bibel zu lesen. Weil man weiß, es ist etwas, das hat man auch von Gott dann erklärt bekommen, das ist etwas Gutes und Richtiges. Ja. Und dann kann es sein, dass man sogar dann fragt, ja, ich weiß, dass ich jetzt also in der Bibel lesen soll, kannst du mir denn eine Bibel empfehlen, wo ich auch gut darin lesen kann? Ne? Und dann guckt man auf die Leute und unter Umständen, wenn man mal neben jemand sitzt, dann fällt es einem auf, Mensch, der hat ja in seine Bibel hineingeschrieben. Das ist also etwas, was normalerweise in kirchliche Räume, wenn dann das Bibel als ein heiliges Buch angesehen wird, insofern, dass es an und für sich etwas ist, was man am besten gar nicht also verunziert, dann kann es sein, dass man nie daran gedacht hätte, in die eigene Bibel hineinzuschreiben. Ne? Aber das ist etwas Wunderschönes und Gutes und Richtiges, wenn man das tut, wenn man sich Sache unterstreicht, Sache anstreicht. Und das ist das, was man unter Umständen dann auch kennengelernt hat. Ich erinnere mich noch, in einer Gruppe zu sitzen mit jungen Christen, wo ich selber erst ein Jahr lang den Herrn Jesus kannte. Und dann haben wir so ein Bibelanstreichsystem vorgestellt bekommen. Das war wunderschön. Und dann haben wir so also erklärt bekommen, wisst ihr, dann könnt ihr die Farbe für das nehmen und die andere Farbe für was anderes. Und das hilft euch dann selber, also in der Bibel zu lesen und sie zu lernen. Erst vor ein paar Tagen habe ich einen Vortrag von einem Theologieprofessor gehört, der nun seine Studenten anwies, wie sie eine Theologie eines Buches erstellen könnte. Und er hat gesagt, ihr setzt euch hin und streicht euch in eurer Bibel, wenn ihr das Buch durchlässt, einfach die Dinge an mit einer gewissen Farbe, gewisse Themen. Und dann könnt ihr für euch selber ganz leicht und einfach feststellen, was in einem Buch ein Schwerpunkt ist. Also das ist etwas, was also andere einem vormachen. Andere einem zeigen, was man dann auch nachmacht. Es ist ganz selten so, dass wir die Dinge alle selbst erfinden, ne? Und also quasi gar nichts von anderen lernen, sondern in der allermeisten Fälle ist es so, dass andere uns etwas vorgemacht haben, dass sie uns auch im Gebet zum Beispiel gezeigt haben, wie man beten kann. Und wir haben dann zugehört und wir haben dann uns das gemerkt und haben gelernt und haben also das nachgemacht. Ja, das ist etwas, was also in der Bibel auch steht, was wir machen sollen. Wir sollen wirklich auch hier in einer guten Weise uns nachahmen, den, der im Glaube an den Herrn vorangeht und da sein Leben führt. Da dürfen wir nachahmen. Wie verhält er sich? Lebt er noch in der Welt oder hat er jetzt eine ganz neue Welt, in der er lebt? Gehört er jetzt also zu dem himmlischen Bürgertum und macht er das auch sichtbar in seinem ganzen Leben, wie er sich verhält, ne, dann schauen wir darauf. Warum macht er das jetzt nicht mehr? Warum lebt er nicht mehr so? Ne, und dann machen wir uns Gedanken darüber. Und dann fragen wir ihn vielleicht auch, schau mal, du bist doch früher auch ein Mensch gewesen, der da oder dort hingegangen ist. Warum machst du das jetzt nicht mehr? Warum bist du da nicht mehr? Und dann erklärt er uns unter Umständen, weißt du, ich gehöre jetzt zu dem Herrn Jesus. Und als ein Kind Gottes mache ich das nicht mehr. Das weiß ich, das hat der Herr mir aufs Herz gelegt. Das ist eigentlich nicht mehr meine Heimat. Da bin ich nicht mehr zu Hause. Ich gehöre jetzt zum Herrn und lebe in einer ganz neuen Welt. Und habe mich ganz neu orientiert. Und das ist etwas von dem Allerwichtigsten, dass Christen lernen, sich zu orientieren. Wo gehöre ich hin? Etwas, was für mich ja als junger Christ ganz neu war, in eine Gemeinde zu gehen. Weil ich nie normalerweise in eine Kirche gegangen bin oder in eine Gemeinde. Und andere haben mir das dann aufs Herz gelegt und gesagt, also, weißt du, das ist etwas, was dazugehört. Man geht in eine Gemeinschaft, man gehört jetzt zu den anderen, die auch den Herrn Jesus Christus lieben, dazu. Und man macht es gerne, man macht es jetzt nicht als etwas, was also einem nur mühselige Pflicht ist, sondern das ist eine wunderschöne Angelegenheit, mit anderen Kindern Gottes zusammen Gott zu loben und auch zu beten und auf Gottes Wort zu hören und Gott zu dienen. Und das ist passiert in Thessalonich. Sie haben also den Paulus studiert. Vielleicht nicht bewusst, dass man ihnen das jetzt also so, wenn man mit ihnen gesprochen hätte, also hören könnte, dass sie gesagt hätte, ja, ich tue jetzt also Nachahmer. Aber genau das hat der Herr in ihrer Herzen bewirkt. Sie haben ihn angesehen und sie haben ihn nachgemacht. Und die anderen Missionare. Manchmal ist das etwas, was man auch als sehr anstrengend empfinden kann. Der Hebräer-Briefschreiber hat es mal in einer Art und Weise ganz provokant, den er den Brief geschrieben hat, so weitergegeben. Ich lese es euch gerade mal vor, Hebräer 6, die Verse 11 und 12. Da heißt es also in folgender Weise: Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern, jetzt steht hier Nachfolger, das ist aber das gleiche griechische Wort wie auch in 1. Thessalonicher, Mimetes, also Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben, die man nachahmt, denen folgt man auch nach. Auf dem Weg geht man dann auch. Und manchmal kann man träge darin werden. Das ist etwas, was also hier der Hebräerbriefschreiber auch erklärt. Dann fehlt es eigentlich, dann ist es irgendwie fast wie ausgelöscht. Man möchte jetzt nicht mehr weiter irgendjemand anderen nachahmen. Man hat jetzt eigentlich so erst einmal genug. Nochmal Neues lernen und nochmal wieder Neues an sich herankommen lassen. Das kann bei einem Menschen, auch bei einem Kind Gottes, so weit kommen, dass er also zum gewissen Zeitpunkt in seinem Leben dann irgendwann mal sagt, jetzt also will ich das für mich abschließen. Ich habe jetzt gelernt und ich bin also gewachsen und jetzt ist gut. Und dann kann man auch träge werden in dem. Dann ist es nicht mehr so, dass man den gleichen Zug hat und das gleiche Verlangen und das gleiche Anliegen. Dann achtet man nicht mehr so sehr auf den anderen. Dann ist man mehr mit sich selber beschäftigt. Man achtet auch dann übrigens gar nicht mehr so sehr auf den Herrn, sondern vielmehr auf all die Nöte im eigenen Herzen. Der Paulus sagt ja hier, den Thessalonicher, nicht nur, ihr seid Nachahmer von uns geworden, sondern ihr seid auch Nachahmer des Herrn geworden. Das ist etwas noch viel Größeres und zugleich aber auch noch etwas viel Wunderlicheres. Wie kann ich Gott nachahmen? Ich kann Gott nur nachahmen, wenn ich überhaupt mir die Mühe mache, rauszufinden, wer Gott ist. Der natürliche Mensch macht das nicht. Er hat eigentlich nur, ich möchte mal sagen, diese Tendenz, Gott anzurufen, wenn er was braucht. Aber es ist ja keine Liebe in seinem Herzen zu dem lebendigen, dreieinigen Gott. Und deswegen ahmt er ihn auch nicht nach. Der natürliche Mensch hat gar kein Anliegen dafür, Gott nachzuahmen. Es ist ihm genug, wenn er selber zurechtkommt. Aber wer nun wiedergeboren ist und in dessen Herzen der Heilige Geist auch wohnt und der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, der hat diesen innerlichen Herzenswunsch, Gott nachzuahmen. Und er fragt sich, Herr, wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Also, wenn ich jemand nachahmen möchte, muss ich immer erstmal rausfinden, wer derjenige ist. Es gibt einen Schauspieler, der hat einige Oscars bekommen, ganz bekannter Schauspieler. Ich sage jetzt gar nicht den Namen, sonst mache ich mich selber noch verdächtig, was verfilme ich anschaue. Aber es ist einer von denen ganz großen Darsteller und Schauspieler. Und er hat einmal eine Rolle gespielt, wo er also ein Indianer spielen sollte. Ein ganz bekannter Film. Und dann hat er, um diese Rolle zu spielen, selber auch über Wochen und Monate im Wald verbracht und hat sich so gekleidet und hat so gelebt, um sich hineinzufühlen in die Welt eines Indianers. Der hat das ernst genommen, dieses Nachahmen, dieses, also ich muss ja dann auch wirklich mich hineinversetzen in das Leben eines anderen. Und so sollen wir das im Grunde genommen auch ernst nehmen. Gott nachzuahmen, da muss ich in Gottes Welt hineinkommen. Da darf ich jetzt mal wieder die Bibel so ein bisschen hochhalten. Ich mache das immer ganz gerne. Aber das ist Gottes Welt, das ist sein Wort. Und ihn nachzuahmen, das geht gar nicht anders, als dass ich eben dieses Wort lese. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als Gott nach, also wenn man Gott nachahmen will, als dieses Wort zu lesen und nicht nur oberflächlich, sondern ganz intensiv so. Manchmal ist es so, dass wir nicht unbedingt so aufmerksam im Hören sind. Meine liebe Frau muss mir das öfters sagen, dass ich eigentlich nicht genau hinhöre. Und das ist auch stimmt. Also manchmal höre ich nicht hin, wenn sie etwas sagt. Und dann ist das etwas, wo ich auch gar nicht mitkriege, was jetzt überhaupt geschehen soll oder was überhaupt ist. Ne? Und manchmal geht es uns genauso auch mit der Bibel. Wir hören nicht genau hin. Und dann ist es ganz schwierig, überhaupt wahrzunehmen, was derjenige uns zu sagen hat und warum er es uns zu sagen hat und wie er sich selber darstellt. Wer ist dieser Gott, den ich nachahmen soll? Wie lebt er? Was tut er? Was hält er für gut und was hasst er? Was ist für ihn ein Gräuel? Steht in der Bibel auch beschrieben, was ihm missfällt, was er gar nicht mag. Und diese Dinge sind dann Dinge, wo ich sage, Herr, da möchte ich eigentlich dir folgen. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte dich nachahmen. Und das ist etwas, was also die Christen in Thessalonich getan haben, was der Paulus ihnen hier erklärt. Und er erklärt es ihnen sicherlich auch aus diesem Grund, weil sie manches Mal auch fast, also ganz arg niedergeschlagen waren. Und dann haben sie alles in Zweifel gezogen, was vielleicht vorher war. Das ist etwas, was passieren kann im Leben eines Christen, dass auf einmal alles wie ausgelöscht erscheint. Und dann ist man ganz arge Not. Und wenn dann ein anderer sagt, weißt du, wo du dich hast taufen lassen, vor viele Monate saßen wir zusammen mit einem älteren Mann, ein bisschen jünger wie ich, also nicht ganz alt, also ein bisschen 50er Jahre. Und er hatte ganz große, große Nöte mit seinem eigenen Heil. Er glaubte nicht mehr, dass er ein Kind Gottes war. Und es war so schrecklich für ihn, dass er in ganz tiefe Finsternis und Not gerät. Und da hat ein Bruder ihn daran erinnert, weißt du noch, als du dich hast damals taufen lassen, Glaubenstaufe, also jetzt nicht als Kind, Glaubenstaufe, da hast du ein Zeugnis gegeben. Und du hast das Zeugnis sogar aufgeschrieben. Wollen wir es nicht mal lesen? Und dann haben wir es aufgeschlagen. Und es war für ihn eine Erinnerung, ein Zeugnis, ach, das habe ich mal gesagt. Manchmal vergisst man das, was der Herr schon an einem getan hat und wie er einen verändert hat und wie man selber ihm gefolgt ist. Und dann kann es sein, dass in einem Augenblick, wo man ganz arg angefochten ist, man den Eindruck hat, in meinem Leben hat sich noch gar nichts ereignet. Ich bin eigentlich ein ganz großer Versager, wenn es ums Christsein geht. Und wenn der Herr einen dann daran erinnert, schau mal, du hast mich schon mal nachgeahmt. Du bist auf dem Weg gegangen. Ja, der Herr hat sich taufen lassen und jetzt hast du dich auftaufen lassen. Und das ist etwas, wo auch die Thessalonicher hier gesagt bekommen von Paulus. Und dann ist es so gewesen, dass sie nicht nur den Herrn und den Paulus nachgeahmt haben, sondern dass sie auch zu Vorbilder geworden sind. Das ist das, was in Vers 6 dann auch weiter steht, Vers 7, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Sie sind jetzt nicht nur Menschen gewesen, die also den Herrn nachgeahmt haben und den Paulus nachgeahmt haben, sondern sie sind jetzt selber zu Muster geworden, zu Vorbilder. Sie sind Menschen geworden, die andere geprägt haben. Was brauchen wir dringender als Christen, die in der Lage sind, andere zu prägen? Also die von Gottes Kraft und Gottes Geist und von dem Herrn Jesus so erfüllt sind, dass sie, wenn sie irgendwo hinkommen, in der Lage sind, andere auch zu prägen. Sie bringen das Wort Gottes immer mit, das haben sie in Thessalonich dort auch gemacht. Sie haben das Wort hinausgetragen, Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Und das passiert dann auch, wenn man selber vom Herrn erfüllt ist. Man bringt das Wort überall mit. Man legt es vielleicht auf den Tisch, hat der Wilhelm Busch den jungen Leuten gesagt, bei ihm in Essen, im Weigle-Haus, wenn ihr zum Kommis kommt und es ist euch schwer, dass andere dann vielleicht auch so ein bisschen das auch einschätzen können, wer seid ihr überhaupt, legt eure Bibel gleich auf den Tisch. Legt eure Bibel gleich auf den Tisch. Präge. Wir sollen für andere Vorbilder sein, Muster prägen. Und das ist etwas, was Kraft braucht, die wir selber nicht von uns aus haben, aber die der Herr uns geben möchte, dass wir auch in der Lage sind, eine Atmosphäre zu bestimmen. Nicht die Welt bestimmt die Atmosphäre, sondern wir bestimmen mit der Hilfe von dem Herrn die Atmosphäre. Ich weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist und dass es Augenblicke gibt, wo wir dann auch in der Welt den Eindruck haben, es ist ganz schwierig, da auch zurechtzukommen. Aber wollen wir nicht darauf vertrauen, dass der Herr uns auch dass der Herr uns in die Lage versetzen kann, uns Kraft geben kann, dass wir Vorbilder werden, Muster werden, dass wir andere prägen, dass andere durch uns beeinflusst werden. Habt ihr den Wunsch, solche Vorbilder zu sein? Wollt ihr anderen zeigen, wie man lebt? Etwas, was wirklich mit zu dem Einfachsten gehört und trotzdem vielleicht auch mit das Herausforderndste ist, das ist das Reden. Die Welt redet in einer ganz bestimmten Art und Weise. Sie hat einen gewissen Jargon, sie hat Wörter, die sie gebraucht. Und Kinder Gottes aber reden auch in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und glaubt mir, wenn wir also reden, wie der Herr Jesus uns im Herzen auch es gibt, und wenn wir erfüllt sind von seinem Wort, dann fallen wir auf mit unserem Reden. Dann wird es so sein, dass andere also sich darüber Gedanken machen, warum sagt er solche Dinge? Und warum verhält er sich so? Das ist ja eine ganz außergewöhnliche Sache. Das ist etwas, was uns dann auch in die Situation bringt, manchmal eben auch Fragen zu beantworten, die uns gestellt werden. Warum denkst du so? Warum redest du so? Und doch ist es mit das Allerwichtigste, dass wir auch in unserem Reden mit unserem Mund erfüllt sind vom Herrn Jesus und von seinem Wort und von daher dann auch gut in der Lage sind, Salz in der Suppe zu sein. Ja, das ist etwas, wo der Herr uns ja eigentlich auch ermutigt, dass wir in unserem Zeugnis erfüllt sein sollen von seinem Leben, von seiner Gnade, von diesem Salz in der Suppe. Nicht? Also, ihr seid das Salz der Erde. Also lasst uns dieses Salz hineinbringen in diese Welt. Nun, ich muss hier zum Schluss langsam kommen. Und von daher möchte ich es euch einfach mal mitgeben, schon allein, dass man sich anzusehen, wo das Wort sonst noch auftaucht im Neuen Testament, wenn ihr eure Konkordanz zur Hand nehmt, könnt ihr ganz viele Stellen auch noch finden, wo ihr das nachschlagen könnt. Ich muss mit meiner Botschaft zu dem letzten Teil kommen. Ganz kurz nur am Schluss noch möchte ich erwähnen, dass es nicht nur ein außergewöhnlicher Bericht ist, den der Paulus hier gibt und ein ermutigender Bericht, ein erklärender Bericht, sondern es ist auch ein christlicher Bericht. Ganz am Schluss von diesem ersten Kapitel in Vers 10 redet der Paulus von Jesus Christus. Und er sagt, dass die Thessalonicher ihn erwarten, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also er spricht von dem Herrn Jesus Christus. Er spricht von seinem Tod, er spricht von seiner Auferstehung, er spricht von seiner Wiederkunft, er spricht von seinem Gericht. Von all dem spricht er in diesem allerletzten Vers. Und ein Bericht kann eigentlich immer nur dann ein christlicher Bericht sein, auch wenn also Jesus Christus darin vorkommt. Er ist also das Salz in der Suppe, er ist derjenige, der unser ganzes Leben auch erfüllen soll. Und ein Bericht ohne ihn wäre kein guter Bericht. Und der Paulus sagt hier etwas, was im Grunde genommen für ihn wie ein Freudeschrei ist. Ich bin errettet von dem kommenden Zorn. Und er sagt es ja hier auch mit für die Thessalonicher. Ihr seid ja auch errettet vor dem künftigen Zorn. Ist ganz interessant, dass für den Paulus der künftige Zorn immer noch ein Thema ist. Wenn ihr das also lest, wie er in Thessalonich, in Athen, auf dem Areopag seine Botschaft an die Athener gerichtet hat, dann lest ihr genau das, dass er von dem Herrn Jesus Christus als dem kommenden Richter dieser Welt spricht. Und er hat auch in andere, Bibelverse, dieses Thema des kommenden Zorns immer wieder mal auch zum Ausdruck gebracht. Ich kann jetzt gar nicht alle aufschlagen. Ich möchte mal die aufschlagen, die uns vor allem ermutigen sollen. Im Römer Kapitel 8, Vers 1, da heißt es also, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Verdammnis, Zorn. Also das ist nicht etwas, was jetzt bei ihm ganz und gar ausgeblendet ist. Und es ist auch nicht etwas, was im Leben von dem Herrn Jesus Christus selber ganz und gar ausgeblendet war, sodass er also diese Dinge gar nicht in den Mund genommen hätte. Das könnt ihr im Matthäus-Evangelium selber auch quasi nachlesen, wenn also ihr in Matthäus 10 den ganz bekannten Vers aufschlagt. Da heißt es ja auch, und fürchtet euch nicht, sagt der Herr Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das sagt er seine Jünger, weil Verfolgung auf sie zukommen wird. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, sagt der Herr Jesus, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das kann etwas sein, was auf den Menschen gar keinen Eindruck mehr macht. Ich saß in der vergangenen Woche zusammen mit jemandem, den ich im Pflegeheim besuchte, ein älterer Mann. Den hatte ich schon vor 20 Jahren auch besucht und habe ihn da ganz neu entdeckt, im Pflegeheim, dass er sich dort jetzt aufhält. Und er hat, als wir neulich gesprochen haben, miteinander mir das erzählt, dass der Tod etwas ist für ihn, worüber er sich Gedanken macht. Und wir saßen zusammen und ich habe im Johannes 14 vorgelesen, dass dort der Herr Jesus eben genau diese Frage seiner Jünger beantwortet. Wie ist das überhaupt? Wie können wir denn überhaupt in den Himmel kommen? Der Thomas hat zu ihm gesagt, also wir wissen den Weg gar nicht. Dann redet der Herr Jesus zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und habe ich mit ihm auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich das fürchten sollen, verloren zu gehen. Was der Herr Jesus gesagt hat, den Vers habe ich sinngemäß zitiert. Aber ich habe ihn ein Gesicht gesehen, was völlig apathisch war. Es hat ihm gar nichts zu sagen gehabt. Es war für ihn, hätte ich jetzt gesagt, da draußen steht er, kann die Milch jetzt auch keinen anderen Eindruck gemacht. Das ist also mit das Schlimmste, wenn man beobachtet und wahrnimmt, wie ein Mensch bewusst ins Verderben geht. Jetzt nicht einmal aus dem Grund, dass man sagen müsste, er hat ja nie überhaupt den Weg aufgezeigt bekommen, wie man also in die Herrlichkeit, in den Himmel kommt, sondern eigentlich ganz anders. Er hat alles gehört, aber es hat nie auf ihn einen Eindruck gemacht. Als würde Gott nur lügen, als wäre das alles ganz arg uninteressant und interessiere tut ihn nur jetzt, was im Augenblick ist und was immer vor ihm liegt. Schrecklich. Wie viel schöner darf es ein Kind Gottes haben, was sich freuen kann, Jesus rettet mich vor dem kommenden Zorn. Ich möchte diese Botschaft abschließen mit den bewegenden Worten, die Johannes selber auch aufgeschrieben hat. Der Apostel der Liebe hat in der Offenbarung vom Herrn ein Wort bekommen. Ihr kennt es alle. Da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und dann kommt dieser letzte Vers. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wisst ihr, das ist etwas Wichtiges. Und es ist notwendig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Bin ich im Buch des Lebens eingeschrieben? Stehe ich da? Ist mein Name da drin? Gehöre ich zu der Schar der Erlösten? Bin ich jemand, der sagen kann, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein? Darauf kommt es an. Kann ich mich freuen und es mit Gewissheit sagen, Jesus hat mich errettet vor dem kommenden Zorn. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O Herr, wir wollen dir danken, dass du uns als kleine Schar ansprichst und uns erinnerst an dein Werk und uns ermutigst durch deine Liebe und deine Erwählung. Und uns aber auch erklärst, wie wir leben sollen als Menschen, die dich nachahmen und zugleich auch ein Vorbild sind. Oh, wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass du den Zorn des himmlischen Vaters auf dich genommen hast für alle, die an dich glauben und dir vertrauen für deine Kinder, die der Vater dir gegeben hat. Und nun dürfen wir sagen, es ist gar keine Verdammnis mehr für uns. Wir dürfen uns gewiss sein, dass wir ewiges Leben haben. Und der Zorn ist
an uns vorübergezogen. Du hast ihn selber auf dich genommen. Ach Herr, hilf du all denen hier, die es noch gar nicht mit Gewissheit sagen können von sich, und führe du sie zur Umkehr. In deine Hände legen wir uns jetzt auch. Amen.